Vielen Dank, Nina. Ja, ihr Lieben, unsere Tochter ist geboren. Jette heißt sie, Jette Müller. Und ich habe euch natürlich ein paar Bilder mitgebracht. Geht das? Ja, da ist sie. Genau, die Jette. Und vielleicht wisst ihr es, ich bin so ein Typ, ich muss immer irgendwas tun. Ich habe so richtig Hummeln im Hintern eigentlich immer. Aber die Jette, die kann ich einfach nur angucken. So, und da vergeht Zeit und dann denke ich so, oh krass, eine halbe Stunde vergangen, eine Stunde vergangen. Ich kann die einfach nur angucken. Und ein Kumpel hat mir die Tage sowas geschrieben, beziehungsweise eine Sprachnachricht gemacht und hat gesagt so, hey, guck mal, du kannst dich einfach über die freuen und die macht eigentlich nicht viel. Ne? Also die trinkt halt. Macht in die Windeln, die schläft die meiste Zeit, ja. Die kann eigentlich noch nicht viel, aber du freust dich einfach über sie, obwohl sie noch gar nicht so arg viel kann. Ich finde ja, dass sie eigentlich ziemlich viel kann. Aber er hat dann so gesagt, so, hey, genauso ist es mit Gott, oder? So, wenn Gott dein Vater ist, dann freut er sich einfach über dich, einfach weil du bist, einfach weil er dich geschaffen hat, ohne dass du irgendwas können musst, so. Er freut sich einfach nach dir, er vermisst dich, er sehnt sich nach dir. Aber nun genug vom Privaten. Wir wollen ja über das Johannesevangelium predigen. Wir wollen über das Johannesevangelium predigen und wir wollen in das Johannesevangelium einsteigen. Und man muss sagen, so das Johannesevangelium, das ist wirklich das besondere Evangelium. Das hebt sich von den anderen drei Evangelien, die wir haben, fundamental ab. Wir wollen uns bis Ostern mit dem Johannesevangelium beschäftigen, also schon eine ganz schön lange Zeit. Und zwar mit den Gesprächen, die Jesus im Johannesevangelium mit Menschen führt. Weil das ist auch so eine Besonderheit des Johannesevangeliums, dass uns da von ganz vielen Dialogen und Gesprächen berichtet wird. Und die sind super spannend. Darum wird es gehen. Bevor wir in diese Gespräche aber einsteigen werden, nächste Woche, dieses erste Gespräch, das ist richtig, richtig spannend, wollen wir so ganz grundlegend uns Gedanken drüber machen, so um was geht's eigentlich im Johannesevangelium? Sozusagen als Grundlage für diese ganze Predigtreihe, damit wir das gut verstehen können. Und deswegen predige ich heute über diesen Text, den die Nina gerade vorgetragen hat, weil dieser Text ist wie so der Grundlage. Das heißt ja nicht umsonst Prolog. So ein Prolog, das hat kein anderes Evangelium. Das ist nur das Johannesevangelium, die diesen Prolog hat. Und in diesem Prolog ist wie so das ganze Evangelium auf den Kern gebracht. Das ist wie so der perfekte Opener. Und hier wird der Hauptfokus des ganzen Evangeliums gezeigt. Das ist wie wenn man irgendwie eine Suppe essen will, aber anstatt eine ganze Suppe zu essen, einfach so einen Gemüsebrühwürfel kaut. Ja. Aber das ist so der Gemüsebrühwürfel, bevor das Evangelium los wird, geht alles ziemlich konzentriert auf den Punkt gebracht. Und die Frage, die über diesem Abschnitt schwebt und über dem ganzen Johannesevangelium, ist diese eine Frage: Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus Christus? Wer ist dieser Jesus von Nazareth? Diese Frage wird beantwortet, nicht nur im Prolog, sondern wirklich auch im ganzen Evangelium. Wer ist Jesus? Und deswegen will ich heute auch diese Frage beantworten. Nicht ausführlich, also nicht sozusagen zu Ende beantworten. Ich glaube, das kann niemand. Niemand kann so letztendlich einen Vortrag halten, wo er sagt, hey, 45 Minuten, ich erzähle euch mal, wer Jesus ist, weil Jesus so vielschichtig ist. Aber ich werde diesen Prolog verwenden, diesen Text und würde euch anhand dessen eine Antwort geben. Wer ist Jesus? Wer war dieser Mann? Und ich meine, das Johannesevangelium ist nicht das einzige, die diese Frage beantwortet. Markus, Lukas, Matthäus, die beantworten diese Frage natürlich auch. Die fragen sich auch, wer Jesus ist. Aber die machen es auf eine ganz andere Art und Weise. Die machen es so langsam und Stück für Stück. Die erzählen erstmal die Geschichte von diesem Jesus aus Nazareth, von dem Kind, was in dieser Provinz geboren wird. Und so langsam nehmen die Evangelien Fahrt auf. Ja? Im Matthäusevangelium wird sogar am Anfang dieser Stammbaum von Jesus vorgestellt. Der Stammbaum wird vorgestellt und es wird sich so gefragt, so ja, was könnte aus diesem Mensch werden? So langsam entwickelt sich die Geschichte, er schart Jünger um sich, er vollbringt die ersten Wunder in der Provinz und dann geht es immer weiter. Und man hat so Vermutungen, wer Jesus sein könnte, aber es soll noch irgendwie im Verborgenen bleiben. Jesus sagt auch so, hey, redet mal nicht so offen darüber, behaltet es mal für euch. Und zum Beispiel im Markus-Evangelium fällt dann mitten im Markus-Evangelium, im 8. Kapitel, fällt dann der Groschen bei Petrus. Ja, dann sagt er so, hey, ich habe es erkannt, du bist der Christus, du bist der Messias. Und es hat sich so langsam aufgebaut und man merkt so richtig, wie so diese Synapsen auf einmal schalten, so du bist der Christus. Und dann nimmt diese ganze Geschichte im Markus-Evangelium eine ganz andere Fahrt auf, nimmt auf einmal eine Wendung. Dass diese Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, die baut sich langsam auf und man erlebt so richtig, wie die Jünger das so langsam nachvollziehen, wie diese Gewissheit über Jesus immer fester wird. Aber beim Johannesevangelium ist es anders. Beim Johannesevangelium, Johannes platzt so richtig mit der Tür ins Haus rein. Hier wird nicht irgendwas langsam aufgebaut, sondern hier wird direkt rausposaunt. So startet Johannes sein Evangelium. Am Anfang, beziehungsweise im Anfang, war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Mit diesem Wort Wort ist hier natürlich Jesus gemeint. Wir dürfen hier auf gar keinen Fall den Fehler machen und sagen so, das steht für die Bibel, weil manchmal wird ja auch gesagt, oder es wird, also die Bibel ist ja auch das Wort Gottes, aber das darf man hier auf gar keinen Fall verwechseln, sonst wird es echt weird am Anfang des Johannesevangeliums. Also hier ist Jesus gemeint, hier ist der Messias gemeint. Mit diesem Wort ist Jesus gemeint und hier wird schon ein Teil der Antwort auf die Frage gegeben, wer ist Jesus? Direkt am Anfang, im ersten Vers, wird diese Frage schon beantwortet. Nämlich, Jesus war schon existent, als diese Welt geschaffen wurde, schon bevor diese Welt geschaffen wurde. Seine Existenz hat nicht einfach mit seiner Zeugung begonnen oder mit seiner Geburt oder so. Auf einmal war er halt da. Er war schon immer da. Bevor es Zeit gab, bevor es Raum gab, hat Jesus schon existiert. Und das ist schon eine steile Aussage, oder? Also dieser Typ, dieser Mann, den man irgendwie damals gesehen hat, der rumgelaufen ist, der am Kreuz gestorben ist, der war schon existent, bevor die Welt erschaffen wurde. Und das ist nicht nur für uns heute eine steile These. Ich glaube, vor allem für die Zuhörer der damaligen Zeit war das eine richtig steile These. Denn wie gesagt, Jesus aus Nazareth war ja ein Mensch gewesen, aus Fleisch und Blut. Man hat es auch wirklich erlebt. Die Zuhörer des Johannesevangeliums waren teilweise aus dem jüdischen Background. Aber auch einige Zuhörer aus dem Johannesevangelium waren so aus dem griechischen, man sagt auch hellenistischen Background, also keine Juden gewesen in der damaligen Zeit. Die Juden, die kannten so die Tora, die 5 Bücher Mose und die Menschen, die Hellenisten, die kannten ganz viel so griechische Philosophie. Und mit diesem ersten Satz, im Anfang war das Wort und das Wort bei Gott und Gott war das Wort, damit spricht er direkt beide Gruppen an. So, die Juden spricht er sofort an mit diesem im Anfang war das Wort, weil bei ihnen schallt direkt dieser Klang von der Genesis, von der Schöpfung wieder in ihrem Kopf, wo es steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und es ist schon eine Herausforderung für den Juden. Die Tora, die macht es eigentlich sehr deutlich, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht mehrere Götter, es gibt nur einen Gott. Aber Johannes behauptet hier, so hey, nee, es gibt Gott und es gibt Jesus. Und Jesus war am Anfang auch dabei gewesen. Das ist schon etwas, was ein Jude erstmal verdauen musste. Wie kann es sein, dass Jesus da dabei gewesen war bei der Schöpfung? Gab es da Zuschauer? Nee, da gab es doch eigentlich gar nichts. Da gab es keine Materie, da gab es keine Zeit, da gab es keinen Raum. Und warum soll da jemand dabei gewesen sein? Und Johannes behauptet doch, Jesus war da schon dabei. Genauso herausfordernd war das auch für Nichtjuden gewesen, für sozusagen Hellenisten, für Griechen. Denn das Wort heißt im Griechischen Logos, ja, Logos. Und Logos ist nicht einfach nur ein Wort, sondern dahinter verbirgt sich so eine ganze Philosophie. Dahinter steckt eine ganze Philosophie, die man damals kannte. Und es war so dieses Denken, dass ja nicht alles in dieser Welt irgendwie random ist, sondern dass es alles miteinander zusammenhängt. Dass alle Dinge miteinander verbunden sind und dass das, was diese Welt verbindet, was schon immer da war, woraus alles fließt, dass das das Logos ist, dass es die Vernunft ist oder die Grundordnung des Universums. Irgendwas, was von Anfang an da war und woraus alles entstanden ist, wodurch Leben entsteht. Das ist das Logos in der griechischen Philosophie. Und Johannes sagt jetzt einfach so, ja genau, was ihr als Logos bezeichnet, das ist Jesus. Das ist dieser Mensch. Griechen haben gesagt, nee, das kann niemals ein Mensch sein. Das kann doch nicht sein. Nee, das muss irgendeine Idee sein, irgendwas unheimlich Schönes. Sowas ähnliches wie die Mathematik, die man überall findet, wo alles danach funktioniert, alle Regeln in der Natur funktionieren nach der Mathematik. Sowas müsste das sein, aber doch nicht einfach ein Mensch. Und Johannes behauptet, doch, Jesus ist das Logos. Jesus war im Anfang da. Johannes trägt erstmal richtig dick auf. Dieser Typ, dieser Wanderprediger, dieser Zimmermann, der eine Zimmermannsausbildung gemacht hat, der aus Fleisch und Blut ist, der auch mal auf die Toilette musste, der sich von Johannes dem Täufer taufen hat lassen, untertauchen lassen im Jordan, war anwesend bei der Schöpfung. Ja, tätig bei der Schöpfung. Es heißt weiter, alle Dinge sind durch dasselbe, also das Wort gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also durch Jesus ist diese Welt geschaffen. Wow, was für eine steile These. Jesus ist der Logos. Jesus ist das alles durchdringende Prinzip. Jesus ist die tiefste Wahrheit, die man sich vorstellen kann. Das war schon harter Tobak für die Leser. Die anderen Evangelien geben einem ja auch so ein bisschen die Chance, da reinzukommen, so langsam warm zu werden, sich in diese Geschichte einzulesen und so. Aber Johannes verschwendet irgendwie keine Zeit. Er fordert uns direkt heraus. Er geht mitten rein und er fordert uns auch irgendwie auf, uns zu positionieren. Direkt mit dem ersten Satz, hey, glaubst du das? Glaubst du das, dass es so umfänglich ist? Können wir ja diesen Satz noch weiterlesen oder legen wir es jetzt schon weg? Ich kann mir vorstellen, dass damals ja viele Juden oder auch viele aus der hellenistischen Kultur diesen Satz gelesen haben und gedacht haben, okay, nee, fertig damit. Also geht es nicht irgendwie kleiner? Geht es nicht eine Nummer kleiner? Anscheinend nicht. Das war verstörend für die Menschen damals gewesen. Sie haben es anmaßend gefunden. Sie haben es viel zu frech gefunden. Und das war auch ein Grund, warum Christen verfolgt wurden. Man hat gesagt, die sind viel zu frech. Die denken, dass irgendwie ihr Verbrecher, der da gekreuzigt wurde, die haben nicht mal einen Tempel, die opfern nicht. Also was ist das für eine komische Religion? Niemand kann uns ein Bildchen von diesem Typ zeigen. So, das ist eine komische Religion und die beten nicht mal unseren Kaiser an. Also ein bisschen Respekt fänden wir schon cool. Aber nee, die Christen sind hart geblieben. Viele waren damals verstört und Johannes macht hier die ultimative Anfangsbehauptung. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, jetzt sind wir erstmal bei den ersten 5 Worten dieses Prologs. Wir gehen weiter in diesem Vers. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses kleine Wörtchen bei, das Wort war bei Gott. Das kann man auch sehr vielseitig übersetzen. Das ist so eins der Wörter, die ganz viele verschiedene Bedeutungen haben. Man könnte auch sagen, das Wort war vor Gott oder auf Gott hin oder im Gegenüber zu Gott. Ja, wie so im Gespräch mit Gott oder mit Gott. Das könnte man alles damit übersetzen. Es ist auf jeden Fall ein Ausdruck der Beziehung, ein Ausdruck der Relation, ein Ausdruck des Gespräches miteinander. Und mit diesen Wörtern, Gott war das Wort, setzt Johannes Jesus Gott gleich. Das ist so dieser Punkt, wo Jesus wirklich auf der gleichen Ebene mit Gott ist. Ja, Jesus ist Gott. Hier rückt Jesus so sehr in die Nähe Gottes, dass sie eins sind. Ja, und das erinnert uns natürlich an diese Lehre der Dreieinigkeit. Ja, dieses Wort Dreieinig, das steht ja nirgendwo in der Bibel, sondern das hat lange Jahre gedauert, bis man sich darüber einigen konnte, bis man irgendwann gemerkt hat, ja, überall in dieser Bibel gibt es diese Hinweise darauf, dass es die Dreieinigkeit gibt. Das hat man erstmal so ausbaldobert über die nächsten Jahrhunderte. Also zwischen dem 2. und dem 4. Jahrhundert hat man das erst so, diese Lehre sozusagen formuliert. Und ich glaube, ohne des Johannesevangeliums, ohne diesen ersten Satz im Johannesevangelium, hätte das wahrscheinlich noch viel länger gedauert, auf diese Wahrheit zu kommen. Auf diese Wahrheit zu kommen, auf dieses Wunder zu kommen. Hey, Gott ist im tiefsten Kern ist Gott Beziehung. Und diese Beziehung ist so eng, diese Beziehung ist so fruchtbar, dass man nicht von drei sprechen kann. Dass Jesus und der Vater nicht getrennt werden können, sondern ja, Jesus war ein Mensch. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Aber er hat so eine enge, eine tiefe, eine vertrauensvolle Gottesbeziehung gehabt. So tiefem Vertrauen, dass man sagen musste, nee, die sind eins. Der Vater und der Sohn sind eins. Und das ist diese Antwort eine weitere Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Jesus ist Gott. Jesus ist eins mit dem Vater. Wir gehen weiter in Vers 4 und 5. Da steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergreifen können. Und diese Sprache ist ganz typisch für das Johannesevangelium. Die anderen Evangelien haben so eine Sprache nicht. Das ist eine Sprache, die ganz viel in so Gegensätzen arbeitet. Ja, das wird uns auch noch in den nächsten Predigten verfolgen, diese Gegensätze. Licht und Finsternis, Leben und Tod, Wort und Fleisch, das Volk und die Welt, drinnen und draußen, Angst und Vertrauen, Wahrheit und Lüge. Man nennt diese Sprache dualistisch. Dualistisch, weil es wie so immer so zwei Pole gibt, die aufgemacht werden. Und man muss sagen, diese Sprache ist zwar dualistisch, ja, und das hat auch so seine guten Gründe, aber man kann nicht davon sprechen, dass hier so eine Art Gleichgewicht ist. Das ist auch ganz wichtig, dass es hier kein Gleichgewicht gibt zwischen dem Guten und dem Bösen und die sind im Kampf und man weiß nicht genau, wie es ausgeht. Könnte auch andersrum ausgehen. Das ist nicht so. Es ist zwar eine dualistische Sprache, eine Sprache in Gegensätzen, aber es ist ganz klar, wer der König der Welt ist. Es ist ganz klar, wer Gott ist. Es gibt nur einen Gott. Gott hat die Welt in seiner Kampf, ja, in seiner Hand. Ja, das Leben ist ein Kampf, aber wir brauchen keine Angst zu haben. Denn die Finsternis, und da steht es, die Finsternis hat es nicht ergreifen können. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Hier geht es weiter mit der Frage, wer ist Jesus? In ihm war das Leben zu finden. Und das Leben war das Licht der Menschen. Leben und Licht sind eigentlich überall zu finden in unserer Welt. Stellt euch mal eine Welt ohne Licht vor. Es ist ziemlich dunkel. Ja? Leute, die über dem nördlichen Wendekreis leben, so, die wissen, das ist ziemlich nervig, wenn die Sonne ein halbes Jahr lang nicht aufgeht. Ja? Licht ist so wichtig. Stellt euch diese Welt ohne Leben vor. Wird irgendwie alles Lebenswerte fehlen. Es gibt doch nichts Positiveres als das Leben. Wenn aus mir das Leben raus ist, was ist dann noch übrig von mir? Wie groß ist das Wunder, wenn ein neues Leben geboren wird? Ich kann es euch sagen. Das ist nicht einfach nur ein Zellhaufen. Das ist eine lebendige Seele. Es ist ein Wunder. Und Jesus ist das Leben. Jesus ist das Prinzip Leben. Es gibt nichts Positiveres als Jesus. Es gibt nichts Positiveres. In ihm ist Leben zu fühlen. Und manchmal fühlt sich unser Leben farblos an. Unser Leben fühlt sich leblos an. Wie eine verwelkte Blume und wie irgendwie so ein trauriges, vergilbtes Schwarz-Weiß-Bild. Ja. Hey, dann schau dich um nach diesem Licht. Schau dich um nach Jesus. Denn in ihm ist Leben zu finden. In ihm ist die Fülle zu finden. Er macht dein Leben lebendig. Und wir werden das in 2 Wochen auch nochmal so genauer drauf eingehen. Er gibt dir lebendiges Wasser, nach dem deine Seele dürstet. Dann macht Johannes einen kleinen Einschub über Johannes den Täufer. Es gibt tatsächlich sehr viele Johannese heute. einen kleinen Einschub über Johannes den Täufer. Hier wird gesagt, dies ist nicht das Licht. Und genau darüber hat Andi letzte Woche gepredigt, dass Johannes der Täufer auf Jesus hinweist, dass er ihm den Weg bereitet. Aber weiter in der Frage, wer ist Jesus? Weil was bisher noch nicht geklärt wurde und was eigentlich jedem so im Hintergrund schwebt und was eigentlich auch jeder weiß, ist so, hey, dieser Jesus wurde doch aber eigentlich gekreuzigt am Ende. Wenn Jesus so positiv ist, wenn er so viel Macht hat, ne, wenn er am Anfang der Schöpfung schon dabei war, wenn es so viel Leben in ihm ist, wie konnte dann irgendjemand das Leben von ihm nehmen? Wie kann das zusammenpassen? Wie passt das mit diesem Drama zusammen am Kreuz? Das ist die brennende Frage. Und es ist nicht nur die Frage für die Menschen damals, die das auch alle gewusst haben, so, hey, Jesus ist doch dieser, der als Verbrecher am Kreuz gestorben ist. Das ist auch für uns heute wichtig, das Kreuzestod. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass so jemand am Kreuz sterben musste? Und die Antwort gibt Vers 10 und 11. Es, und damit ist das Licht gemeint, also Jesus gemeint, war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Es kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und in diesem Wort, also Johannes umschreibt es hier, er spricht nicht direkt über das Kreuz, aber jeder weiß, um was es geht. In diesen Sätzen nimmt Johannes diese Tragik des Lebens Jesus auf. Er erzählt es. Gott streckt seine Hand aus. Jesus heilt. Jesus kümmert sich um Arme, um Kranke, um Blinde, um Lahme. Er liebt. Er liebt, wie kein anderer Mensch vor ihm geliebt hat oder nach ihm geliebt hat. Er liebt und das Einzige, was Menschen um ihn herum einfällt, ist ihn verlassen, ihn verleugnen, ihn hinrichten. Aber, und es gehört auch zur Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Das ist kein sinnloser Tod. Es war kein sinnloser Tod. Jesus ist ein Ermöglicher. Er ermöglicht uns, Gottes Kinder zu sein. Und das ist die Hoffnung, das ist die Freudenbotschaft, die direkt danach kommt und mit dieser Tragik zusammenhängt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist auch eine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Er ist der Ermöglicher, der es uns ermöglicht, Gottes Kinder zu heißen. Und das ist schon ein ziemlich starker Ausdruck, oder? Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Er gibt uns die Macht. Durch diese vermeintliche Tragödie wird wie ein Anspruch deutlich, wie ein Anspruch klar. Wir haben diesen Anspruch. Wir dürfen uns das trauen zu sagen, ja, wir sind die Kinder. Wir haben den Anspruch. Wir haben die Macht. Wir haben den Anspruch auf diesen Status, Gottes Kinder zu sein. Weiter in der Frage, wer ist Jesus? Und jetzt kommen wir zum Vers 14 und zum Vers 14 habe ich leider nicht drauf. Zum Vers 14, und das ist wohl der gewagteste Satz in der ganzen Bibel. Gott wird Fleisch. Und das Wort wurde Fleisch. Gott selbst wird Teil der Schöpfung. Dieses ewige, alles durchdringende Logos, dieses Urprinzip, wird auf einmal sterblich, ohnmächtig und verletzlich. Es heißt weiter, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das kann man tatsächlich besser übersetzen mit, oder könnte man auch übersetzen mit, es zeltete unter uns. Es zeltete unter uns. Ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in der anderen Predigt. Gott schlägt bei uns hier ein Zelt auf, ja. Das erinnert an diese Wüstenwanderung, wo das Volk Israel durch die Wüste gelaufen ist und dieses Tabernakel bei sich hatte, dieses Zelt Gottes, das Zelt der Begegnung. Gott kommt mit uns auf die Reise. Er braucht kein Haus, er braucht kein Tempel. Ihm reicht ein Zelt, eine Behausung der Beduinen, eine Behausung der Wandernden. Das reicht Gott. Er macht sich klein, er macht sich angreifbar und er macht sich verletzlich. Und er begegnet dir auf Augenhöhe. Und es ist auch dieser Ausdruck oder dieses Wort, Gott wurde Fleisch. Es macht auch diese ganze Bewegung von Jesus deutlich. Die ganze Bewegung der Person Jesus. Die Bewegung vom Göttlichen ins Fleisch. Vom Himmel auf die Erde. Er kommt zu uns. Jesus ist ein Gesandter. Er hat eine Mission und seine Mission bringt ihn hier auf die Erde, mitten unter uns. Er wird nicht gehen, bevor er die Mission nicht geschafft hat. Er hat eine Mission. Am Ende des Evangeliums sagt Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie meine Mission vom Vater ist, gekommen auf diese Erde, genauso sende ich euch in diese Welt hinein. Auch ihr sollt Gesandte sein. Auch ihr sollt Menschen mit Mission sein. Diese Bewegung, diese Mission nennen wir Inkarnation. Inkarnare. Ihr kennt es vielleicht von Chili con Carne, ja? Also Carne heißt aber Fleisch und das heißt ins Fleisch kommen. Und es drückt auch so diesen ganzen Mut und diese Derbheit irgendwie des Johannesprologs aus. In Carne, ins Fleisch hinein. Gott wird Mensch. Gott wird fleischlich. Wer ist Jesus? Jesus ist ein Mann mit Mission. Er ist Gott, der zu uns kommt. Und Vers 18 beantwortet Johannes nochmal letztes Mal in diesem Abschnitt die Frage, wer ist Jesus? Also ein letztes Mal die Frage, wer ist Jesus? Und er macht es auf eine ganz spannende Art und Weise. Er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Und das stimmt. Das ganze Alte Testament ringt mit dieser Frage so, hey, wenn wir an den Schöpfer des Universums glauben, dann können wir nicht bis zum Ende sagen, wer Gott ist. Wir sehen immer nur einen Teil von ihm. Wir sehen immer nur, wenn er sich uns offenbart oder man sieht ihn so vorbeiziehen. Aber man kann ihn nicht richtig in die Augen schauen. Wir haben keinen direkten Zugang zu ihm. Kein Mensch, kein Prophet, keine Vision kann diese Grenze zwischen uns Menschen und Gott überwinden. Er ist einfach der ganz andere. Und wenn du eine Vorstellung von Gott hast, dann oder dir irgendwas vorstellst, dann liegst du schon falsch. So, das sagt uns so das erste Gesetz. So, Gott ist der ganz, ganz andere. Aber, niemand hat Gott je gesehen, aber der Eingeborene, der selbst Gott ist und am Herzen des Vaters, der hat Kunde gebracht. Kunde gebracht hört sich jetzt echt komisch an, ja. Aber das Wort, was hier steht im Griechischen, heißt exegesato. Und da kommt unser Wort Exegese her, also Auslegung. Auslegung. Das heißt, man könnte auch sagen, niemand hat Gott je gesehen, aber Jesus hat ihn uns ausgelegt. Jesus hat ihn uns näher gebracht. Und deswegen ist für uns Christen das alles Entscheidende, Jesus Christus. Jesus Christus ist der alles Entscheidende. Wir glauben daran, dass Jesus der entscheidende Zugang zu Gott ist. Es gibt viele Punkte, wo wir auch mit anderen Religionen vielleicht übereinstimmen, wo wir gemeinsame Ziele verfolgen vielleicht, ja, oder wo wir sagen können, so hey, wir haben auch Abraham sozusagen als Stammvater oder sowas, ja. Aber das ist der Unterschied, das ist dieser markante Unterschied. Wir glauben daran, dass diese Person die alles entscheidende Person ist, dieser Jesus, der eigentlich so schwach wurde und trotzdem so stark ist. Wir würden sagen, ohne Jesus kannst du das Entscheidende über Gott nicht in Erfahrung bringen. Das Entscheidende über Gott nicht in Erfahrung bringen. Also müssen wir ein letztes Mal die Frage beantworten, wer ist Jesus? Und die Antwort, Jesus ist die Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Wer ist Jesus? Jesus ist die Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Ich komme so langsam zum Ende, wird auch Zeit. Was bedeutet das für uns? Ja. Es war jetzt so eine grundlegende Einführung vielleicht für das Johannesevangelium. Es gäbe auch noch ganz vieles zu sagen. Aber jetzt aus dem, was ich gesagt habe, was bedeutet das für uns? Und mir sind zwei Punkte wichtig geworden. Der erste Punkt ist Beziehung statt Programm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man ist so sehr manchmal mit der Gemeinde beschäftigt. Man hat irgendwie die Woche 3 bis 4 Termine, Hauskreis, da ist hier noch eine Mitarbeit und da noch da und so. Und man ist ständig mit so einer Gemeinde in Kontakt und irgendwann merkt man, ich habe gar keinen Kontakt mehr mit normalen Menschen. Also nicht, dass wir nicht normal wären, aber so mit Leuten, die nicht in der Gemeinde sind. Ja. Und mir ist das mal als Jugendreferent so gegangen, das war meine erste Stelle und es gab immer so viel zu organisieren. Ja. Und ich habe dann Weihnachtsfeier organisiert und das und Sell und jenes und die Tage waren so krass durchgetaktet und da war so ein Tag, wo wirklich jede Minute durchgetaktet war und dann kam eine Jugendliche und hat was total Privates erzählt und ich so, Mist, ja, hey, voll cool, dass du das erzählt hast, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Das ist echt traurig, oder? Das ist echt traurig. Wenn Gott im Kern Beziehung ist, dann sollten wir Beziehungen unheimlich ernst nehmen. Beziehung ist so wichtig. Es geht nicht in erster Linie um geniale Programme und funktionierende Veranstaltungen. Das hat natürlich alles seine Berechtigung und alles seinen Wert. Aber das Wichtigste ist, um Menschen zu erreichen, ist die Frage, ob sie sich angesprochen fühlen, ob wir Beziehung mit ihnen haben, ob wir uns investieren. Weil Gott ist Beziehung. Gott ist im tiefsten Kern Beziehung. Und deswegen sollten wir Beziehung leben. Beziehung ist der Schlüssel. Wenn ja, Menschen dann irgendwann in unser wunderschönes Gebäude reinkommen und sagen so, boah, das ist alles so toll, aber irgendwie hat mich niemand angesprochen nach dem Gottesdienst, so, dann wäre das total schade. Beziehung ist der Schlüssel. Und das Zweite, Nähe. Ich habe vorhin den Vers aus dem 20. Kapitel zitiert. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich glaube, so verstehen wir uns ja eigentlich auch. Wir verstehen uns als Gesandte. Wir verstehen uns als Menschen mit Mission. In Hasloch, in unserem Alltag, mit den Menschen um uns herum, in unserem Arbeitsalltag, in der Schule. Aber wenn wir uns an Jesus ein Vorbild nehmen, wenn wir ihn zum Vorbild haben wollen und wenn wir wirklich ein Leben führen, was Jesus ähnlich wird, dann müssen wir Zeit mit den Menschen verbringen, dann müssen wir in die Nähe kommen zu den Menschen, die Jesus liebt, die Jesus erreichen will. Es reicht nicht, irgendwie kurz vorbeizuschneien und sie irgendwie in die Gemeinde einzuladen, sondern guck mal, Jesus hat 30 Jahre sich Zeit genommen, um auf diese Erde anzukommen. Als er 30 war, hat er erst so seinen öffentlichen Dienst begonnen. Vorher hat er sich einfach Zeit genommen, um auf dieser Welt anzukommen. Wir müssen den Menschen nahe kommen, wir müssen Zeit mit ihnen verbringen. Weil Jesus will auf jeden Fall Zeit mit ihnen verbringen. Und das ist das Allerbeste, wenn du Jesus in dir trägst, so geh einfach zu ihnen. Dann kann Jesus mit ihnen Zeit verbringen. Und das Letzte, der letzte Punkt, Ohnmacht. Wir müssen Menschen werden, die es akzeptieren, auch ohnmächtig zu sein. Wenn wir Jesus ähnlich sein wollen, dann müssen wir auf jede Form von Macht verzichten. Wir dürfen Menschen nicht mit faulen Argumenten überreden wollen oder wir dürfen Menschen nicht Angst machen wollen, um ihnen am Ende in irgendeine Religion anzudrehen. Das Evangelium wird auf jeden Fall auf Widerstand treffen, das ist klar. Und es wird Menschen geben, die finden das total komisch, die finden das wirklich weird und lehnen es ab. Und es ist schon so in die DNA des Evangeliums reingeschrieben, dass das so ist. Genauso schreibt es auch Johannes. Es war, also das Licht war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Es gibt viele, die erkennen es nicht. Nicht durch Angst, nicht durch faule Tricks werden wir Menschen gewinnen, sondern durch eine gute Botschaft. Und diese gute Botschaft steht mitten in diesem Text. Wir haben das Recht und die Macht und das Privileg, Gottes Kinder zu sein. Amen. Ich würde gern beten und wem es möglich ist, der darf dazu gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du zu uns gekommen bist, auf Augenhöhe, dass du dich verletzlich gemacht hast, dass du uns dienen willst. Was für ein Gott bist du, der sich niedrig macht, um uns zu dienen? Ich danke dir für diese Möglichkeit, jetzt einfach diese Predigtreihe über das Johannesevangelium zu machen, so zu erleben, wer du bist, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen bewegst, dass du uns Verständnis gibst dafür, dass du uns Begeisterung gibst dafür, wer du bist und dass wir dir nachfolgen können, dass wir wirklich wissen, wem wir nachfolgen und dass unser Leben immer mehr verwandelt wird von dir. Wir möchten dich bitten, für diese Welt, die irgendwie so immer mehr in Chaos gerät, wo es immer mehr Krisenherde gibt. Wir möchten dich um deinen Frieden bitten. Wenn du doch der Logos dieser Welt bist, wenn du doch schon im Anfang warst, wenn du die tiefste Wahrheit bist, wenn du Liebe bist, dann veränder doch die Herzen der Mächtigen, der Gewalttätigen dieser Welt. Komm doch du in die Herzen und komm in unsere Herzen. Komm in unsere Herzen und veränder unsere Gedanken, die sich oft um uns selbst drehen, die so auch mit viel Egoismus gefüllt sind. Veränder unsere Herzen und mach uns zu Menschen mit Mission. Beauftrag uns. Zeig uns täglich, wo wir dir dienen können, wo wir dich verkündigen können, wo wir Menschen nah sein können, weil du willst Menschen nah sein. Und lass uns beten, so wie Jesus uns es gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, Johannes, für die wertvollen Gedanken.